Inforadio Podcast.
Die Osterferien gehen langsam zu Ende. Eine gute Gelegenheit also schon mal den Blick auf die Kitas und Schulen in der Hauptstadt zu richten. Das tun wir unter anderem in dieser Viertelstunde. Außerdem schauen wir nach Brandenburg, wo sich die AfD für den Landtagswahlkampf rüstet. Und wir porträtieren die neue Berliner Integrationsbeauftragte. Das alles jetzt in unserem landespolitischen Wochenrückblick. Die Debatte in Berlin und Brandenburg. Ich bin Thorsten Gabriel. Hallo. Also, kümmern wir uns zuerst um die Kitas. Das neue Kita-Gesetz von Bundesfamilienministerin Giffey ist ein warmer Regen für die Kindergärten in Deutschland. Bremen hat in dieser Woche als erstes Bundesland einen Vertrag mit dem Bund unterschrieben und kann nun mit 45 Millionen Euro rechnen. Geld, das Bremen vor allem dafür nutzen will, die Kita-Beiträge zu senken. In Berlin ist die Kita zwar schon beitragsfrei, aber trotzdem hätten Berliner Kitas durchaus Verwendung für das Geld vom Bund, zumal es rund 300 Millionen Euro in den kommenden 3 Jahren wären. Sebastian Schöbel hat sich in einer Neuköllner Kita Anregungen geholt.
Die Kinder in der Kita Silbersteiner Rappelkiste kennen das Wort Sanierungsstau noch nicht. Sie lernen schönere Sachen, Lieder, zu denen man rumhüpfen kann zum Beispiel. Katrin Gramko, die Leiterin der Kita in der Neuköllner Silbersteinstraße, weiß allerdings nur zu gut, wie es um das Gebäude aus den 70er Jahren steht, nämlich nicht so gut.
Wenn ich einen ganz großen Wunsch frei habe, wäre es eine Komplettsanierung unserer Kita.
Was gut 3 bis 4 Millionen Euro kosten würde. Das neue Kita-Gesetz von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey wird ihr da allerdings nicht helfen. Die bis 2022 für ganz Deutschland eingeplanten 5,5 Milliarden Euro sollen nicht in die Gebäudesanierung gesteckt werden, sondern in die Verbesserung der Kita-Qualität. Kein Problem, sagt Katrin Gramko. Ihre Wunschliste sei ja lang genug. Endlich einen Büroarbeitsplatz für ihre Stellvertreterin wäre zum Beispiel schön. Oder eine bessere Ausstattung, zum Beispiel einen Lerncomputer, an dem man Kindern auch ein bisschen Internetkompetenz beibringen kann. Und natürlich
mehr Personal. Dann könnten es schon so 3, 4 werden, die wir noch bräuchten und uns freuen würden über Bewerbungen.
Genau dafür sind die Millionen des Kita-Gesetzes auch eingeplant. Dass sich Erzieherinnen und Erzieher eher nicht in Neukölln bewerben, hat wohl auch etwas mit den sozialen Brennpunkten im Bezirk zu tun, räumt Jugendstadtrat Falko Lieke ein.
Also wir haben in Neukölln ganz klares Imageproblem. Es ist so, dass Erzieher nicht unbedingt in die Brennpunkte wollen.
Deswegen will Lieke die für Berlin erwarteten 300 Millionen Euro aus dem Kita-Gesetz am liebsten für eine Brennpunktzulage ausgeben. 1.000 Euro könnte die betragen, meint Lieke. Deutlich mehr also als die bereits eingeführte Brennpunktzulage für Lehrer.
Wir haben nur im Eigenbetrieb Neukölln-Treptow-Köpenick einen Bedarf an 70 Erzieherinnen und Erziehern. Das ist extrem hoch. Wir könnten damit 600 Plätze sofort bedienen. Deshalb diese Brennpunktzulage.
Der rot-rot-grüne Senat plant, mit dem Geld vom Bund die Kita-Leitungen in Berlin zu entlasten, die Kindertagespflege zu stärken und die Fachkräftegewinnung zu unterstützen. Bis Ende Mai soll die Liste der Vorhaben fertig sein, im Juni dann der Vertrag mit dem Bund unterschrieben werden. Zum Start des neuen Kita-Jahres im August sollen erste Maßnahmen umgesetzt werden. Eventuell auch eine Brennpunktzulage, heißt es aus Senatskreisen. Nur, damit die Kita-Millionen endlich fließen, müssen alle 16 Bundesländer ihre Verträge mit dem Bund unterschrieben haben. Neben Bremen steht das derzeit aber nur im Saarland und in Brandenburg an.
Sebastian Schöbel. Von der Kita in die Schule und von Berlin nach, nein, nicht nach Brandenburg, sondern nach London. Denn dort weilt derzeit der Berliner SPD-Fraktionschef Raed Saleh, um sich anzuschauen, wie Schulen und Schüler in Problemvierteln dort ihren Weg finden. Vor 6 Jahren, da war er schon mal auf Reisen, da besuchte er mit dem damaligen Neuköllner Bürgermeister Heinz Buschkowski gemeinsam Rotterdam. Zurück kam er mit einem Brennpunkt-Schulprogramm für Berlin. Und diesmal? Jan Menzel berichtet aus London.
Yvonne Barnett zeigt dem Gast aus Berlin alles, was das Pädagogenherz höher schlagen lässt. Große, helle Klassenzimmer, einen Sportplatz auf dem Dach der Schule und iPads für jeden Schüler.
These are not what you would normally find in a primary school.
Das gibt es alles normalerweise so nicht in einer Grundschule, sagt Barnett und führt gleich noch die Tische im Werkraum vor, die sich stufenlos einstellen lassen für 5-Jährige, 11-Jährige und sogar Erwachsene. Barnett ist Direktorin der Holy Trinity Primary School in Hackney im Osten Londons. Die Grundschule ist heute eine Vorzeigeschule. Noch vor einigen Jahren war sie das genaue Gegenteil, sagt Tim Brickhouse, ehemaliger Schulkommissar von London.
At the time, London schools were amongst the worst performing schools.
Londoner Schulen gehörten zu den schlechtesten des Landes und unser Job war es, das zu ändern.
Our job was to change all that.
Das Projekt unter der damaligen Labour-Regierung wurde London Challenge getauft. Die Schulen und insbesondere die Schulleiter erhielten mehr Freiheiten, zum Beispiel Lehrer ihrer Wahl einzustellen. Sie übernahmen aber auch mehr Verantwortung und erhielten klare Vorgaben, sagt David Woods, der das Projekt verantwortete.
You have 2 years.
Du hast 2 Jahre Zeit, um die Schule zu verbessern. Sie muss nicht die beste werden. Wir geben dir Geld und Unterstützung. Wenn das nicht hilft, müssen wir auch die Frage nach der Zukunft des Schulleiters stellen. Berlins SPD-Fraktionschef Raed Saleh hört aufmerksam zu. Er ist nach London gekommen, um herauszufinden, was Berlin von der englischen Hauptstadt lernen kann. Vieles lasse sich so nicht einfach übertragen, weiß der SPD-Politiker, einiges aber schon.
Mehr Verantwortung, also aber auch mehr Vertrauen in die Leitungen der Schulen und mit guten Schulleitern ist doch eine Sache, die wir hier übernehmen können. Warum nicht?
Schulen sollten sich, so wie in London, auch zu Netzwerken zusammenschließen, zu Schulverbünden, um gegenseitig von positiven Erfahrungen und Unterrichtsmethoden zu lernen. Spezielle Prozessmanager könnten Schulleiter und Schulen unterstützen. Ohne mehr Geld werde dieser Wandel aber nicht gelingen, sagt die bildungspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion Maja Lasic.
Die Größenordnung, in der ich überlege, ist irgendwo zwischen 12 bis 14 Millionen. Das würde uns ermöglichen, circa 30 Schulen, das, was wir gelernt haben, von London auch tatsächlich auf den Weg zu bringen.
Für SPD-Fraktionschef Raed Saleh ist das quasi die Weiterentwicklung des von ihm angestoßenen Brennpunkt-Schulprogramms. London kann da Mut machen. Die meisten der einst abgehängten Schulen gehören seit der London Challenge zu den besten des Landes.
Jan Menzel berichtete aus London. Der Frühling hat gerade erst begonnen, aber in Brandenburg wird schon auf den Spätsommer geblickt, zumindest auf der politischen Bühne. Am 1. September wird in Brandenburg ein neuer Landtag gewählt und die Parteien rüsten sich so langsam, um am Wahltag gut auszusehen. Das gilt auch für die AfD. Bei einem Landesparteitag in Falkensee stehen an diesem Wochenende 2 Themen auf der Tagesordnung: Vorstandsneuwahl und Beschluss des Wahlprogramms. Mein Kollege Dominik Lenz beobachtet für uns Partei und Parteitag. Dominik, mit welchen Themen will die AfD denn Wählerinnen und Wähler für sich gewinnen?
Also das ist ein recht umfangreiches Programm, im Gegensatz auch zum letzten Landtagswahlprogramm, wo es eigentlich nur ein Thema, also die Flüchtlinge, gab. Jetzt reden wir über fast 60 Seiten und darin dann viel Bezug auf preußische Tugenden, Rückbesinnung auf Preußen wird immer wieder genannt. Das geht natürlich um AfD-Klassiker wie innere Sicherheit stärken, mehr Befugnisse für die Polizei, hartes Durchgreifen gegen illegale Zuwanderer, die Rechte für Flüchtlinge sollen eingeschränkt werden. Aber dann gibt es eben auch andere Bereiche wie Familie stärken, die Bildung steht dann auch im Fokus, also an den Schulen. Dafür macht sich die AfD zum Beispiel für eine frühe Auslese stark. Das ist dann ein klares Statement gegen das gemeinsame Lernen, wie das eben Rot-Rot propagiert.
Die Themen sind das eine. Blicken wir mal darauf, wo die AfD im Augenblick gerade steht. Im letzten Brandenburg-Trend ist sie abgerutscht auf 19%. Da liegt sie jetzt hinter SPD und CDU. Ist die AfD in Brandenburg aus deiner Sicht eher da auf dem absteigenden Ast jetzt?
Nein, davon würde ich auf keinen Fall sprechen. Ja, in der letzten Meinungsumfrage hat sie zwar etwas verloren um 4 Prozentpunkte, das ist zwar auch etwas deutlich, kann man aber sicher auch mit dem Bundestrend im Moment erklären, aber sie steht eben immer noch bei sehr starken 19% und damit mehr oder weniger gleich auf mit SPD und CDU. Vor 5 Jahren lag sie noch bei gut 12%, jetzt gibt es sowas wie ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen 3 großen Parteien und das Ziel der AfD ist es nach wie vor, stärkste Kraft im Land zu werden.
Dominik, noch ein Wort zum Spitzenkandidaten der Brandenburger AfD, Andreas Kalbitz. Er wird ja zum völkisch-nationalistischen Flügel um Björn Höcke gerechnet. Ist er repräsentativ für diese Landespartei?
Ja, absolut. Also er prägt diesen Landesverband auf allen Ebenen. Ja, er vertritt den rechten Flügel der Bundespartei. Er hat auch eine ziemlich rechte Vergangenheit. Das mag er gar nicht, wenn er darauf angesprochen wird. Er umgibt sich auch heute noch gern mit Mitarbeitern aus dem Umfeld, zum Beispiel der Identitären Bewegung. Kalbitz ist ein Scharfmacher. Er ist einer, der sehr gerne zuspitzt. Und das prägt natürlich diesen Landesverband. Andererseits gab es für ihn eben auch ein paar Dämpfer in der letzten Zeit bei der Wahl zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl Anfang Januar. Da lag er nur sehr knapp vorn. Die Umfragewerte, die gehen eben nicht mehr automatisch nach oben, egal was diese Partei tut. Und Kalbitz hat ein Bekanntheitsproblem im Land. Da liegt er als Spitzenkandidat aller Parteien abgeschlagen hinten. Sollte sich das alles verfestigen, dann könnte das am Ende doch auch zum Problem für ihn werden.
Dominik Lenz über den Parteitag der Brandenburger AfD in Falkensee. Zurück nach Berlin. Dort wird die neue Integrationsbeauftragte ihren Dienst antreten, Katharina Niewiedział. Bislang war sie in Pankow dafür zuständig, Migranten und Geflüchteten beim Ankommen in Berlin zu helfen. Ab Mai hat die gebürtige Polin nun die ganze Stadt im Blick. Nina Amin hat sie getroffen.
Mit Katharina Niewiedział hat Berlin erstmals eine Integrationsbeauftragte mit Einwandererbiografie. Ihre Geschichte erzählt sie gerne.
Ich komme aus Polen. Ich bin mit 12 Jahren nach Deutschland gekommen, mit meinen Eltern.
Niewiedział wuchs im norddeutschen Bremerhaven auf. An ihr Ankommen in Deutschland ohne Sprache und Freunde kann sie sich noch gut erinnern.
Mein Vater hat uns Kindern gleich am Anfang den Satz beigebracht: Jeder Anfang ist schwer. An diesem Satz habe ich mich entlang gehangelt.
Mit Erfolg. Nach der Schule startete Niewiedział ihr Politikstudium in Oldenburg, was sie später an die Freie Universität und nach Berlin brachte. Sie hatte viel Glück, sagt sie rückblickend. Auch Zufälle hätten ihr den Weg bis in die Berliner Verwaltung geebnet. Für einen Großteil der Migranten und ihrer Kinder sei es schwerer aufzusteigen. Wer nicht gut Deutsch könne, habe Nachteile. Das will sie als Integrationsbeauftragte ändern.
Mein Blick auf Integrationspolitik ist, dass ich gerne von diesen Zufällen und Glück wegkommen möchte, hin zu einer Integration, die systematisch das Ankommen fördert.
So sei die Berliner Vielfalt auf den Straßen noch längst nicht in den Rathäusern oder Verwaltung angekommen. Menschen wie sie mit Einwandererbiografie gäbe es dort noch zu wenige. Berlin sei dennoch auf einem guten Weg, gerade auch was die Integration von den in den vergangenen Jahren Neuzugewanderten betrifft. Genau das will Niewiedział in ihrem neuen Amt als Integrationsbeauftragte noch mehr in den Fokus rücken. Gerade auch, weil Debatten um Integration häufig negativ besetzt seien.
Ich glaube, dass es ganz schwierig ist, gegen dieses starke Narrativ etwas entgegenzusetzen, Integration sei gescheitert. Aber das ist für mich eigentlich die Motivation, um weiterzumachen.
Ebenfalls motiviert die zweifache Mutter der Blick in Berliner Klassenzimmer.
Wenn wir von 51% der unter 6-Jährigen sprechen in Berlin, die eben eine andere Sprache zu Hause sprechen, dann ist das Realität und dann können wir nicht mehr von irgendeiner kleinen Sondergruppe sprechen, sondern wir reden von unseren Kindern.
Niewiedział hofft, dass es diesen jungen Berlinern in Zukunft nicht mehr so geht wie ihr als Kind und dass deren Herkunft nicht, wie oft bei ihr der Fall, als Problem wahrgenommen wird, sondern als ganz normal.
Die neue Integrationsbeauftragte Katharina Niewiedział, porträtiert von Nina Amin. Im Land Brandenburg gab es im vergangenen Jahr 521 Waldbrände. Rund 1700 Hektar Fläche wurden dabei zerstört. Man muss sich das vorstellen, das entspricht in etwa der Ackerfläche von ungefähr 10 landwirtschaftlichen Betrieben in der Mark. Und auch in diesem Jahr stellt sich Brandenburg auf viele Waldbrände ein. Immerhin gab es dieses Jahr schon 70. Lisa Steger berichtet.
In allen Kreisen und kreisfreien Städten gilt derzeit die höchste oder zweithöchste Waldbrandwarnstufe. Niemand darf dort mehr fahren. Doch Innenminister Karl-Heinz Schröter geht noch weiter. Er appelliert, die Wälder auch nicht mehr zu betreten.
Als ich noch Zeit hatte, bin ich gerne in eine Pilze gegangen. Ich weiß deshalb, dass wenn es lange trocken ist, Pilze nicht mehr wachsen. Eigentlich hat man dann gar kein Motiv, noch in den Wald zu gehen. Also ich würde dann schon appellieren, dass man den Wald durchaus auch meidet.
Das Land Brandenburg will die Kommunen dabei unterstützen, landesweit 20 geländegängige Löschfahrzeuge zu kaufen. Sie kosten bis zu 500.000 Euro pro Stück. Dafür können sie bis zu 5.000 Liter Wasser transportieren. Zudem sollen Drohnen angeschafft werden, sind teils auch schon vorhanden, die Glutnester genau lokalisieren können. Bei den Einsätzen des letzten Jahres konnten Feuerwehrleute an manchen Stellen nicht miteinander telefonieren, weil sie im Funkloch waren. 32 neue Sendemasten in Wäldern sollen das in Zukunft verhindern. Löschhubschrauber wird Brandenburg aber vorerst nicht anschaffen. Das Land muss sich bei Großbränden weiterhin auf die Hubschrauber von Bundeswehr und Bundespolizei verlassen. Karl-Heinz Schröter kritisiert diesen Zustand.
Da haben wir Defizite. Es gibt zu wenige tragfähige Hubschrauber, die nur die Bundeswehr vorhält.
Vor der Anschaffung von Löschhubschraubern müssten sich erst einmal alle Bundesländer auf ein Modell einigen. Im Mai soll es dazu eine Konferenz geben. Alle ostdeutschen Länder außer Mecklenburg-Vorpommern nehmen teil. Angesichts der Dürre spielen Brandenburgs Katastrophenschützer in Gedanken auch schon den Extremfall durch. Mehrere Brände zur gleichen Zeit. In Lehrgängen lernen die Feuerwehrleute, wie sie Einsätze durchziehen, die eine Woche und länger dauern.
Und es wird so sein, dass selbstverständlich bei längeren Lagen auch die Unterstützung durch die Berufsfeuerwehren, die ja auch entsprechend geschultes Personal vorhält, organisiert wird.
Beim bisher schlimmsten Waldbrand in der Geschichte Brandenburgs, der nahtreuen Brietzen im letzten Jahr die Fläche von rund 570 Fußballfeldern zerstörte, ermittelt die Polizei noch immer wegen Brandstiftung. In diesem Jahr wird deshalb Polizei in den Wäldern unterwegs sein, auch in Zivil.
Der Bericht von Lisa Steger. Und soweit unser Rückblick auf die landespolitische Woche in Berlin und Brandenburg. Danke für Ihr Interesse, sagt Thorsten Gabriel.
Inforadio Podcast.